Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Bayreuth mit P&E. Ich bin Clara und ich darf meine Fragen heute an Moritz Ohrendt stellen.
Vom Nachdenken zum Vordenken. Ein Podcast des Studiengangs Philosophy and Economics.
Hallo Moritz, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung, Clara.
Moritz ist schon immer eigentlich selbstständig und ich bin sehr gespannt, was er uns darüber erzählen wird, aber vielleicht lasse ich ihn sich erstmal selber vorstellen. Moritz, wer bist du? Wo wohnst du? Von wann bis wann hast du P&E studiert und was machst du eigentlich beruflich?
Ich bin Moritz Ohrendt, ich wohne in München. Ich habe P&E zwischen 2007 und 2011 studiert. Und beruflich mache ich Online-Marketing, also ich mache Facebook-Anzeigen, Google-Anzeigen, Newsletter, Suchmaschinenoptimierung, Website-Optimierung für andere Organisationen.
Bevor wir über dein Berufsleben sprechen, würde ich dich vielleicht noch mit auf eine kleine Zeitreise nehmen in deine P&E-Zeit in Bayreuth. Was ist denn das, woran du dich da am deutlichsten erinnerst? Welche Vorlesung hat dir vielleicht besonders gefallen und was vermisst du vielleicht an P&E?
Ja, also wenn ich an die P&E-Zeit zurückdenke, denke ich oft daran, dass in Bayreuth eigentlich sehr schön war. Grillen im Hofgarten, es gab viele WG-Partys, wir haben viel Fußball gespielt in der wilden Liga und P&E war eigentlich auch super. Es war sehr interessant. Ich hatte viel Freiraum, ja, meinen Interessen nachzugehen und ganz unterschiedliche Vorlesungen besucht. Jetzt, was mir in meinem jetzigen Beruf am meisten weiterhilft, war tatsächlich Statistik 1 und 2. Das ist, also ich weiß nicht, ob es die Vorlesungen immer noch gibt. Damals waren sie sehr, sehr unbeliebt auf alle Fälle bei allen P&E-Lern. Aber ich fand es schon immer sehr spannend, dass man sich darüber Gedanken macht, was kann man eigentlich wissen, wenn man bestimmte Daten vor sich hat und wie kann man es die Daten so erheben, dass daraus auch wirklich Wissen entsteht. So, und an P&E finde ich, P&E zeichnet vor allem der V-Bereich aus, also die Verbindung von Philosophie und Ökonomie. Und ich fand da alles rund um so Entwicklungszusammenarbeit recht spannend. Also ich habe ein Seminar noch im Kopf, das hieß Poverty, Affluence and Morality. Es ging eben um die Einkommensunterschiede zwischen Arm und Reich und was daraus für moralische Pflichten entstehen und ob überhaupt.
Das klingt spannend. Ich glaube, das war tatsächlich in den letzten Semestern auch noch mal irgendwo im Seminarplan mit dem Titel. Vielleicht ist es dieselbe Lehrperson, die das noch macht. Ich meine, der Titel sagt mir was. Das wäre ja interessant.
Ja, wär cool, wenn daraus so ein Dauerbrenner entstanden ist, weil ich fand das Seminar echt super.
Wie bist du denn dazu gekommen zu sagen, hey, ich finde P&E super, das könnte was sein, was ich studieren möchte? Was waren denn die Fragen vielleicht, die du dir damals gestellt hast? Viele gehen ja mit so Fragen rein und wollen irgendwas verbessern und kommen dann zu P&E. Was war das denn bei dir?
Ja, ich bin tatsächlich aus der Not heraus zu P&E gekommen. Also ich habe 2006 Abi gemacht, habe dann 2006, 2007 einen Zivildienst im Ausland gemacht in Nicaragua, in einem Umwelterziehungsprojekt auf dem Land und es war traumhaft da, aber es gab wirklich eigentlich kaum Internet. Also ich musste da eine halbe Stunde lang zu irgendeinem, ja, Horst Bedache hieß es, hochlatschen und dann war Stromausfall oder das Internet war sehr langsam. Also die Studienrecherche war sehr, sehr schwierig. Ich hatte mich dann irgendwie auf irgendwas beworben, wurde dann abgelehnt und kam dann eben irgendwie Ende September 2007 nach Deutschland und hatte noch keinen Studienplatz. Fand es auch erstmal nicht so problematisch, weil aus Nicaragua war ich gewohnt. Das geht meistens immer irgendwie. Und ich komme aus der Nähe von München. Ich bin dann erstmal zur LMU gelatscht und habe halt gedacht, obwohl alle Fristen rum sind, komme ich da schon in irgendeinen Studiengang rein. Und die haben mich dann aufgeklärt, da führt jetzt kein Weg mehr hin. Und es gab dann in Bayern noch zwei Sachen, die mich interessiert haben. Das eine war eben P&E und das andere was in Eichstätt. Und da bin ich bei beiden hingefahren. In Eichstätt, weiß ich noch, hatte mir der Studiengangsbetreuer gesagt, das Beste an Eichstätt, sagen unsere Studierenden immer, ist die schnelle Zugverbindung nach München. Und das fand ich doch irgendwie skurril, dass mir da so jemand, der eigentlich Werbung für sich selber machen soll, das Beste, was man über uns sagen kann, ist, dass man schnell wieder wegkommt. Und bei P&E war das ganz, ganz anders. Ich war dabei bei Rainer Hexelmann. Der hat gesagt, er versteht meine Lage und tragische Fälle wie die meinen kommen immer mal wieder vor, dass man verstehen kann, dass sich wer nicht bewirbt. Und er kann mir anbieten, dass ich mich für Wirtschaftsmathe einschreibe. Das ging zu dem Zeitpunkt noch. Und dann P&E mach auf eigenes Risiko und dann im nächsten Jahr mich ganz normal bewerbe. So bin ich da eher zufällig reingeraten, hatte natürlich schon ein Grundinteresse. Was ist das gute Leben? Wie kann man irgendwie die Wirtschaft so gestalten, dass auch in Ländern wie Nicaragua mehr Wohlstand herrscht?
Jetzt machst du ja aber irgendwie was ganz anderes. Also du hast gesagt, Entwicklungszusammenarbeit fandest du spannend. Jetzt bist du im Online-Marketing tätig. Du bist aber auch eigentlich schon immer selbstständig. Also du warst jetzt nie irgendwo in einem Unternehmen angestellt. Du hattest mal ein eigenes Unternehmen. Warum bist du selbstständig? Warum ist das die Art und Weise, in der du arbeiten möchtest?
Also zuerst einmal, warum ich dann das Entwicklungszusammenarbeitsthema doch fallen gelassen habe. Ich war dann nochmal in Ecuador, auch während P&E, und habe so ein Praktikum gemacht in dem Genossenschaftsnetzwerk von Ecuador, also dem Netzwerk der Genossenschaftsbanken. Und die wurde finanziert von so einer spanischen Entwicklungszusammenarbeitsorganisation. Und da kam immer eine Frau und hat unsere Arbeit bewertet. Und ja, meine Aufgabe war es dann auch, da die Präsentation schick zu machen für die und halt so die Geschichte erzählen, dass man weiter finanziert wird. Und das fand ich keine schöne Aufgabe von Seiten der eigentlich sehr netten spanischen Person, die herkam und der letztendlich einfach frisierte Zahlen präsentiert wurden. Und ich glaube, so läuft es halt immer, dass man der ist, der Geld hat, und dem wird dann irgendwas erzählt. Und so habe ich das für mich verworfen, habe mir dann nach P&E überlegt, was kann ich irgendwas machen? Ich würde gerne was Handwerklicheres machen, also irgendwas, was konkreter ist und mit dem man auch konkret arbeiten kann. Bin dann bei Finance and Information Management gelandet. Das ist ein Studiengang, der damals vom Elite-Netzwerk von Bayern gefördert wurde. Und da wurden wir 25 ausgewählte Studierende für Aufgaben im mittleren Management von großen Unternehmen vorbereitet, zum Beispiel Deutsche Bank oder Goldman Sachs, oder viele sind auch Berater geworden, McKinsey, Etikani und so weiter. Und es ging eben darum, möglichst viel Wissen in möglichst kurzer Zeit in uns hineinzupressen. Also wir hatten Anwesenheitspflicht, wir hatten sehr viele Klausuren und es kam dann zu einer kleinen Revolte angesichts der Arbeitslast unter den Studierenden. Und dann haben die Studiengangsleiter gesagt, ja, also so ist es später im Beruf auch immer, wenn ihr da hinkommt, wo ihr hinkommen wollt, gewöhnt euch einfach dran. Und da habe ich gedacht, da will ich nicht hin. Und dann habe ich mit zwei Freunden, am Ende waren wir dann zu viert, ein Unternehmen gegründet, um eben auch selbstbestimmt arbeiten zu können und den Arbeitstag so zu gestalten, wie wir das gut finden.
Was gefällt dir denn jetzt gerade an deiner Arbeit besonders gut und was würdest du gerne ändern?
Also ich bin nachdem wir das Unternehmen gegründet haben, bin ich dann seit 2018 eben solo selbstständig. Das heißt, ich habe keine Angestellten und arbeite alleine. Daran schätze ich eben, dass ich so selbstbestimmt bin und letztendlich in gewissen Rahmen machen kann, was ich will. Also ich kann arbeiten, wann ich will, wo ich will und so weiter. Was mir manchmal abgeht, sind Kollegen. Ja, manchmal ist es schon etwas einsam, wenn man alleine arbeitet. Man kann sich zwar vernetzen und austauschen, aber letztendlich ist in meinem Boot keiner außer mir und ich dümpel so manchmal alleine vor mich hin.
Eins von den Vernetzungsprojekten, wo du mit verschiedenen anderen Leuten zusammengearbeitet hast, ist ja der Atlas der Selbstständigkeit, den du im Frühjahr 2020 ins Leben gerufen hast, wo verschiedene Tipps für Selbstständige zusammengetragen sind und auch ja, Angebote, Beratungsangebote, wenn ich das so richtig verstanden habe, für Selbstständige mit angeboten werden. Das Projekt hast du aber jetzt vor kurzem eingestellt, weil die Nachfrage nicht so ganz lief, wie du dir das vorgestellt hattest, in eigenen Worten. Wie gehst du denn damit um, dass so ein Projekt auch manchmal nicht so läuft, also auch mal ein Flop ist?
Ja, ich rechne schon im Vorhinein damit, dass Projekte nicht immer so aufgehen, wie ich mir das vorstelle. Mit dem Atlas der Selbstständigkeit, wo ich Premium-Inhalte auch an andere Selbstständige verkaufen wollte, habe ich eigentlich drei Ziele verfolgt. Erstens, ich wollte selbst was über Selbstständigkeit als Daseinsform quasi lernen und mich damit beschäftigen. Zweitens, ich wollte mich mit anderen vernetzen und interessante Kontakte knüpfen. Und drittens, ich wollte Geld verdienen. Und die ersten zwei Sachen, würde ich sagen, haben gut funktioniert. Und das dritte hat nicht so gut funktioniert. Jetzt den Atlas der Selbstständigkeit würde ich einfach als Weiterbildungsausgaben für mich intern abbuchen. Und somit wäre es natürlich schön gewesen, wenn ich damit reich geworden wäre. Aber es ist kein Drama, dass ich es nicht bin.
Das klingt doch nach einer ganz ordentlichen Bilanz. Immerhin den Wissensschatz bereichert, wenn schon nichts anderes. Jetzt hast du dir einen neuen Schwerpunkt gesetzt im Online-Marketing, und zwar ist das Nachhaltigkeit. Ich kann mir noch nicht so ganz viel drunter vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Möchtest du das nochmal erklären? Was bedeutet Nachhaltigkeit im Online-Marketing?
Ja, sehr gern. Ich glaube, damit bist du auch nicht alleine. Da können sich ganz viele nichts drunter vorstellen. Ich arbeite inzwischen seit 2018 bin ich Solo-Selbstständig. Ich war vorher schon Teilzeit-Selbstständig neben unserer eigenen Firma. Seit 2015 mache ich halt Online-Marketing als den Schwerpunkt meiner Arbeit. Und in dieser Zeit habe ich auch schon einiges gesehen, würde ich sagen, und auch viel gesehen, was eben schief läuft. Und schief läuft im Online-Marketing, dass letztendlich wir alle komplett überwacht werden im Internet. Das liegt am Online-Marketing. Dadurch wird, also das Versprechen des Online-Marketings ist ja, dass alle Marketingmaßnahmen messbar werden. Letztendlich, dass ich genau sehen kann, was funktioniert und was nicht funktioniert und dann am Ende des Tages immer mehr davon mache, was funktioniert und nicht mehr den Streuverlust habe. Und das, was wir uns damit eingehandelt haben, ist letztendlich die Totalüberwachung von Google, Facebook und anderen Konsorten. Und ja, was trotzdem nicht klappt, ist die Messbarkeit. Du hattest ja auch schon Jojo im Podcast, Jojo Auernheimer, der arbeitet bei Adidas. Adidas ist da sehr schön vorangegangen, indem sie 2019 war das, glaube ich, haben sie öffentlich gemacht, dass ein Großteil ihrer Anzeigen bei Google einfach angezündetes Geld waren. Also es hat null gebracht. Sie haben das nur zufällig rausgefunden, weil aufgrund eines technischen Fehlers wurde in ganz Lateinamerika wurden ihre Suchanzeigen bei Google nicht ausgeliefert. Und dann hatten sie im Vorhinein gedacht, ja, unsere E-Commerce-Sales werden einbrechen ohne Ende und auch sonst wird es messbare Effekte haben. Und es hatte eben gar keinen Effekt. Also sie hätten einfach das Geld abheben können und es anzünden, dann hätten sie wenigstens ihre Hände daran wärmen können. So haben sie wirklich gar nichts davon gehabt. Und Adidas ist jetzt nicht irgendwie besonders ungelenk oder dumm im Online-Marketing. Ich glaube, sie machen das sehr gut, aber es zeigt nur, dass selbst die es eigentlich wirklich drauf haben sollten, da so brutal versagen. Und das habe ich halt in kleinerem Maßstab auch schon öfter erlebt, wo die Zahlen, die ich liefere, zwar gut ausschauen, aber ich eigentlich weiß, es bringt eigentlich überhaupt nichts. Und ja, nachdem ich das 5 Jahre lang gemacht habe und mir das immer klarer wurde, und da bin ich ja nicht der Einzige, habe ich mir überlegt, was kann ich denn für Konsequenzen daraus ziehen für mich selber, dass ich am Ende meines Berufslebens nicht einfach ganz viel Geld und Daten an die amerikanischen Konzerne Google und Facebook transferiert habe und bin eben auf die Suche nach einer nachhaltigen Herangehensweise zu Online-Marketing gegangen. Und was heißt jetzt nachhaltiges Online-Marketing für mich? Also weniger Anzeigen, weil Anzeigen eben oft nichts bringen. Nur dort Anzeigen, wo Anzeigen wirklich nachweislich was bringen, wo ich ganz genau weiß, sie bringen was. Dann zweitens weniger Tracking. Also ich nehme nicht alle Daten, die ich kriegen kann, sondern ich versuche nur die zu erheben, aus deren Daten ich auch mehr oder weniger gesichertes Wissen generieren kann. Und ich versuche dabei auch noch den Planeten nicht zu zerstören und datensparsam zu arbeiten. Weil das Internet verbraucht auch viel Strom. Neben der Totalüberwachung ist es ja auch ein Stromfresser. Ist, glaube ich, wenn das Internet ein Land wäre, würde es mehr Strom als Großbritannien verbrauchen. Und ein großer Teil davon sind eben auch, ist auch die Online-Marketing-Infrastruktur, Tracking und Anzeigen. Genau, und dieses nachhaltige Online-Marketing versuche ich eben an Firmen zu bringen.
Wie sieht es denn dann konkret aus? Also sagen wir mal, Firma A kommt zu dir und sagt, hey Moritz, wir wollen unser Online-Marketing überarbeiten. Hilfst du uns? Wir bezahlen dich dafür. Was sind die Schritte? Also was machst du konkret?
Ich kann ja mal vom konkreten Beispiel erzählen. Ich glaube, im Oktober ist so eine kleine Innovation Space Kette auf mich zugekommen. Die haben gesagt, oh Gott, wir haben keinen Traffic mehr. Unsere Website wird nicht mehr gefunden. Woran liegt es? Und dann schaue ich mir das an, versuche Zugriff auf deren Tools zu bekommen, schaue mir an, was haben sie verändert. Da war es jetzt so, ist der Traffic-Abfall genau mit Corona zusammengefallen. Da habe ich gedacht, gut, liegt es jetzt an Corona, dass jetzt keiner mehr Innovation in einem besonderen Raum dafür macht, oder liegt es an irgendwas auf der Website? Und dann habe ich mir eben frühere Versionen der Website angeschaut und habe gesehen, sie haben einiges verändert, was nicht so gut ist. Und dann, genau, habe ich verschiedene Maßnahmen ihnen vorgeschlagen, die sie machen können, um die Sichtbarkeit wieder nach oben zu bekommen. Und das haben sie gemacht und jetzt sind sie wieder sichtbarer. Das ist ein Beispiel und vielleicht noch ein anderes Beispiel, was ich auch gerne erzähle. Ich habe für Fridays for Future, die haben im September ja den letzten globalen Klimastreik versucht zu initiieren. Da habe ich die Social Media Kampagne dann ausgesteuert. Also auf Facebook und Instagram die Zielgruppen ausgewählt, die Anzeigen da eingespeist und dann rückgemeldet, was funktioniert und was wir ändern müssen, dass es besser funktioniert. Das sind jetzt so zwei Beispiele, was ich 2020 gemacht habe.
Okay, das heißt, du betreust sozusagen auch Websites von deinen Kundinnen und Kunden.
Genau, aber ich baue jetzt nicht unbedingt neue Websites. Ich schaue mir eher an, was funktioniert auf der Website und was muss man ändern, dass sie besser funktioniert.
Was muss man denn dafür können? Also was sind denn so Fähigkeiten, die man mitbringen muss, wenn man das machen möchte, was du machst?
Ich glaube, es hilft, wenn man Freude an Zahlen hat und gewisses Maß an Kreativität. Dann tut man sich leichter, also gerade beim Werbeschalten, wenn man Ideen davon hat, was andere Leute gut finden. Und sich, ja, so Empathie trifft es vielleicht eher, Empathie für den Nutzer. Und das hängt natürlich viel mit Erfahrung zusammen.
Also ganz konkret, muss man programmieren können? Wenn ja, wie? Was könnte man vielleicht auch für Praktika machen, um da Erfahrung auch zu sammeln, wenn du sagst, Erfahrung ist wichtig?
Also ich kann nicht programmieren, ich kann Websites zusammenschustern, aber das würde ich jetzt nicht als Programmieren bezeichnen. Praktika helfen, glaube ich, bei jungen Digitalunternehmen. Wenn man sich da anschaut, was machen die? Und selber auch Erfahrung sammeln darf.
Also sich ein Startup der Wahl raussuchen, genau, und die mal anschreiben. Das klingt doch eigentlich ziemlich cool. Von anderen Unternehmen wieder zurück zu deinem Unternehmen. Wie sieht denn da so die Bilanz aus? Was verdienst du und bist du damit zufrieden?
Ja, also ich glaube, was verdienst du, kann ich jetzt schlechter beantworten als Festangestellte, weil es bei mir schon auch schwankt. Also 2020 war für mich kein so gutes Jahr wie die Jahre davor beispielsweise. Das hängt vielleicht mit der Corona-Krise zusammen. Ich bin jetzt ja kein Messebauer, der da ganz direkt davon betroffen ist. Aber was ich schon merke, ist, dass das Budget bei einigen Firmen sehr viel fester gezurrt ist und nicht mehr so locker unter die Leute gebracht wird. Ich würde sagen, so im Online-Marketing als Selbstständiger verdient man meistens irgendwie zwischen 50 und 100.000 im Jahr. Wobei man das nur begrenzt mit einem festangestellten Gehalt vergleichen darf. Warum ist es so? Zum einen muss ich meine gesamte Vorsorge selbst tragen. Also beim Bruttogehalt gibt ja nochmal 20% der Arbeitgeber dazu. Die muss ich selber leisten. Und zum anderen trägt man natürlich auch deutlich mehr Risiko. Also bei mir ist es so, wenn ich krank bin und deswegen nicht arbeiten kann, dann kriege ich kein Geld. Wenn ich arbeitslos bin, kriege ich auch kein Geld. Und im Zweifel wird man natürlich auch vom Staat als Selbstständiger nicht gerettet, weil das Geld muss ja für TUI und die Lufthansa behalten werden. Und ja, Sascha Lobo, ein bekannter Internetaktivist, hat kürzlich einen Artikel geschrieben, da stand drin, in Deutschland gibt es eine Staatsreligion noch vor dem Christentum und das ist die Festanstellung. Also jetzt die Rückkopplung zu deiner Frage, was verdient man? Man muss einfach mehr verdienen, weil man auch auf sich gestellt ist.
Aber trotzdem würdest du das jetzt nicht eintauschen wollen?
Nee, ich will es nicht eintauschen wollen. Ich will aber jetzt auch nicht ausschließen, dass ich irgendwann in meinem Berufsleben noch mal festangestellt werde. Weil es gibt auch nette Arbeitgeber. Natürlich, nein, nette Arbeitgeber, das war jetzt falsch gesagt. Was ich sagen will, der Unterschied festangestellt arbeiten und selbstständig arbeiten ist, glaube ich, variabel, wie groß der ist. Es ist je nach Arbeitgeber, ist der größer oder kleiner.
Da hängt sich ja jetzt ganz gut nahtlos an. Was sind denn deine Pläne für die Zukunft?
Also ich will nachhaltiges Online-Marketing jetzt in Deutschland etablieren. Schauen wir mal, wie sehr das klappt. Das ist mein Plan für dieses Jahr und generell ja gut leben. So genug verdienen und anständig bleiben.
Das sind doch schöne Ziele. Wärst du denn für unsere HörerInnen erreichbar für weitere Nachfragen, wenn die jetzt neugierig geworden sind? Und wenn ja, wo bist du da erreichbar?
Ja, sehr gern. Also ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben oder auf Twitter oder auf LinkedIn was formulieren. Ihr findet alle meine Daten unter meiner Website moritzorent.com.
Das war doch kurz und knackig. Vielen Dank, Moritz, für das interessante Interview. Das war nochmal eine ganz andere Perspektive auf das Berufsleben. Ich denke, ich habe auch viel Neues erfahren. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Ja, vielen Dank, Clara, für deine interessanten Fragen. Hat Spaß gemacht, darüber nachzudenken und darüber etwas zu erzählen. Und viel Erfolg mit dem Studium und mit dem Podcast.
Danke. Und wir hören uns wieder in einer neuen Folge von Beyond Bayreuth mit P&E. Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird gestaltet vom P&E Förderverein. Vielen Dank fürs Zuhören. Lust auf mehr? Besucht uns bei Instagram, Facebook oder direkt auf der Fördervereins-Website. Ihr wollt InterviewpartnerInnen vorschlagen? Schreibt sie in unsere Airtable. Der Link dazu steht in den Shownotes. Hoffentlich regen euch unsere Gespräche mit der P&E-Familie zum Nachdenken und oder auch zum Vordenken an. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis bald!